Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Das Leben auf dem Land klang lange Zeit nach Nähe, Gemeinschaft und Tradition. Diese Zeiten scheinen längst vorbei zu sein angesichts von sterbenden Dörfern und wachsenden Konflikten. Gerade in strukturschwachen Gegenden gilt es daher, wieder gute Lebensbedingungen zu stiften. Und was kann Architektur und Stadtplanung hierbei leisten? Das möchte ich heute mit Cordelia Polina besprechen. Sie ist Stadtplanerin und Mitbegründerin des Instituts für Resilienz im ländlichen Raum, das Kommunen in Zukunftsfragen berät. Sie ist auch Mitbegründerin des Büros Forward Beratung und Forschung und sie arbeitet im Büro Polina Haug, planend, beratend und forschend an nachhaltigen Quartiers- und Infrastrukturentwicklungsprojekten. Herzlich willkommen, Frau Polina.
Hallo.
Bleiben wir doch erstmal bei der Diagnose Stadt-Land. Ich habe gelesen bei einem Soziologen, dass sich die Gräben zwischen Stadt und Land vertiefen. Was ist sozusagen Ihre Wahrnehmung daraus? Sie beschäftigen sich ja intensiv mit der Planung des ländlichen Raums.
Ja, ich arbeite viel zur Lausitz vor allem, aber auch zu vielen anderen Kommunen in Brandenburg und in Sachsen. Und eigentlich habe ich persönlich im Moment ein bisschen das Gefühl, dass sich der Mythos Stadt entzaubert und dass es gar nicht so ist, dass die ländlichen Kommunen oder die Menschen, die dort leben, ökonomisch abgehängt sind oder benachteiligt sind, sondern dass sich das viel mehr in den Städten aktuell zuspitzt. Und ja, dass hier viele Personen, die ich auch kenne, in einer prekären Situation sind angesichts von steigenden Mieten oder einem wahnsinnigen Wettkampf um gute Schulplätze oder den Kita-Platz oder selbst den Platz fürs Badetuch im Freibad.
Wenn es das überhaupt noch gibt und offen ist.
Genau. Und ja, eigentlich habe ich das Gefühl, man hat im ländlichen Raum viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten und viel mehr Möglichkeiten, sich einzubringen, auch wahnsinnig spannende berufliche Möglichkeiten. Insofern muss man ja diese Dichotomie vielleicht ein bisschen anders denken in Zukunft.
Das ist ja interessant, weil bis jetzt leben wir ja noch in so einer Welt, in der man sagt, ja, es gibt eben diese abgehängten ländlichen Gebiete, die strukturschwach sind, wo Mobilität ein Problem geworden ist. Und ich hatte tatsächlich auch in der Vorbereitung gelesen, dass während der Pandemie viele Leute gesagt haben, dass sie sich vorstellen könnten, auch auf dem Land zu leben. Und bei einer IFO-Umfrage war es tatsächlich so, dass fast 13% gesagt haben, sie beabsichtigen, von der Stadt aufs Land zu ziehen. Gleichzeitig hat man jetzt im letzten Monat hier festgestellt, dass es so unglaublich viele Wohnungen zu wenig gibt, nämlich 800.000 in Deutschland, dass die Preise steigen, die Mieten steigen und so weiter und so fort. Also trotzdem gibt es aber keinen echten Run aufs Land, oder?
Ja, ich glaube, viele Leute merken, das Leben auf dem Land ist wirklich ein anderer Lebensstil. Hier in der Stadt kann ich viele Dinge konsumieren und outsourcen. Wenn ich Sushi essen will, dann gehe ich einfach in ein Sushi-Restaurant. Wenn ich auf dem Land Sushi essen möchte, dann muss ich das selbst lernen und selbst machen. Und das ist mit ganz, ganz vielen Dingen so. Viele Menschen haben, glaube ich, eher so eine romantische Vorstellung vom Land, dass wenn sie da hinziehen, dass sie dann morgens mit der Kaffeetasse im Sonnenaufgang ins Grüne blicken und ganz viel Ruhe haben. Wir haben aber in vielen Teilen des ländlichen Raums mittlerweile so einen starken Fachkräftemangel, dass man einfach Multitasker, Multitaskerin sein muss und ganz viele Dinge alleine machen muss. Werksbiografien fächern sich da auf, man ist vielleicht ein bisschen Selbstversorger, hat ein eigenes kleines Unternehmen und nur ein Teil ist so eine typische angestellte Erwerbsarbeit. Man ist wahnsinnig schnell überall eingebunden, von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin in allen möglichen Vereinen und muss dann vielleicht noch organisieren, was man tut, wenn morgens der Schulbus nicht kommt beim Kind. Und ich glaube, das wird deutlich, wenn man aufs Land zieht, dass man nicht so ein ruhiges, schönes, romantisches Landleben hat. Und das hat vielleicht viele Leute auch wieder abgeschreckt. Trotzdem schockiert es mich immer wieder zu sehen, dass gerade in vielen Kleinstädten viele Wohnungen nach wie vor leer stehen. In vielen Kommunen in der Lausitz, wo wir gearbeitet haben, sind immer noch Wohnungen zum Abriss vorgesehen. Das wird dann durch Förderprogramme bezahlt. Da blutet mir als Planerin das Herz, weil das ist natürlich wahnsinnig, wenn wir in den großen Metropolen händeringend nach Flächen für neuen Wohnraum suchen.
Ja, nicht nur nach den Flächen, sondern auch nach den Ressourcen. In Städten ist ja der große Diskurs eigentlich, baut man überhaupt noch neu, sondern geht man in den Bestand. Und wenn der Bestand abgerissen wird auf dem Land, ist es ja eine paradoxe Situation.
Das ist absolut paradox. Es ist im Moment noch nicht gelungen, das kleinstädtische Leben in der zweiten, in der dritten Reihe zu den Metropolen in Teilen des Landes attraktiv zu machen. Bei einigen Städten funktioniert das schon sehr gut, zum Beispiel Angermünde oder Eberswalde. Aber gerade wenn wir in den Südosten Berlins gucken, nach Weißwasser, nach Senftenberg, das sind tolle Städte. Man ist da schnell mit dem Regio und man ist dann vom Bahnhof in 15 Minuten am Badesee. Das ist eine tolle Lebensqualität, aber ich habe oft den Eindruck, dass das Versprechen der Großstadt bei vielen Menschen noch so stark verankert ist, dass sie sich nicht vorstellen können, auch in einer kleineren Stadt glücklich zu werden.
Hat es auch damit zu tun, dass sich mittlerweile die auch Lebens- und auch die politischen Themen aufgeteilt haben in Stadt und Land? Also gerade das, worüber wir eben gesprochen haben, diese unglaublich hohen Mieten in einer dichten Stadt, das ist ja eigentlich kein Thema fürs Land, zum Beispiel ein politisches Thema. Zugleich teilt sich das politische Spektrum sehr stark auf, im ländlichen Bereich ganz stark auch eine rechte Partei wie die AfD hat da ihre Hochburgen und die Grünen haben in den Städten ihre Hochburgen. Was ja überraschend ist.
Das ist eigentlich überraschend und das ist auch verrückt, wenn man wieder in die Lausitz guckt. Die hat ja eine sehr starke Tradition als Energieregion, als Technikregion. Und wenn wir uns im bundesweiten Vergleich die Regionen angucken, die am weitesten vorangekommen sind mit der Energiewende, dann ist das beispielsweise der Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Das ist eine sehr technikaffine Gesellschaft dort. Es gibt da natürlich auch große Player, die ehemals in der Braunkohle aktiv waren, die LEAG und die sich jetzt umorientieren. Aber auch andere Unternehmen siedeln sich dort an. Und viele Städterinnen und Städter denken oft, wir leben hier in der Stadt ganz nachhaltig, weil wir Fahrrad fahren und im Bioladen einkaufen, ich überspitze. Und eigentlich sind die Gemeinden dort manchmal viel, in Anführungsstrichen, grüner und zukunftsgewandter schon. Und auch da könnte man viele Bilder verändern eigentlich, indem man sich das vielleicht manchmal auch nicht ein bisschen stärker einfach anguckt als Städterinnen und Städter und vielleicht auch nicht in eigenen Vorurteilen selbst nur verharrt.
Sie haben Ihr Büro ja oder eines Ihrer Büros genannt, ein Institut für die Resilienz im ländlichen Raum. Was heißt denn da Resilienz und warum muss der ländliche Raum resilient, also widerstandsfähig, robust sein? Gegenüber was eigentlich genau?
Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Simon Breth haben wir erstmal konstatiert, dass ganz viele Debatten um die räumliche Entwicklung sich immer sehr, sehr stark auf die Städte fokussieren und dass ganz häufig der ländliche Raum nicht betrachtet wird oder zu wenig betrachtet wird. Also gerade wenn wir über Themen wie Mobilität reden, ist immer der ÖPNV sehr stark im Vordergrund oder das Fahrradfahren, was für viele Bereiche des ländlichen Raumes keine Option ist oder nur sehr schwierige Option. Und da war es uns erstmal wichtig, uns sehr stark inhaltlich auf diese Gebiete zu fokussieren und diesen Raum in den Blick zu nehmen, auch mit einer Beratungsfirma, die dort vor Ort angesiedelt ist. Resilienz ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Es ist natürlich auch ein Überbegriff, aber viele Kommunen und viele Menschen dort müssen erstmal wieder gemeinsam eine positive Zukunftsvision entwickeln. Wenn wir in viele Teile Brandenburgs, gerade des südlichen Brandenburgs, schauen, dann haben wir dort seit 30 Jahren mit Schrumpfung, Abwanderung und den damit verbundenen Leerständen und Fachkräftemangel und so weiter, Schließungen, Abwicklungen zu tun. Und erstmal da wieder zu kommen und zu gucken, was haben wir denn eigentlich an positiven Aspekten hier bei uns im Lebensumfeld? Was sind Dinge, was sind Talente der Region, was sind Schätze, auf die wir aufbauen können? Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Und dann in das gemeinsame Entwickeln einer Zukunftsvision zu kommen, das finden wir sehr spannend und sehr wichtig und das macht Leute, glaube ich, Resilienz, wenn sie das Gefühl haben, dass Entwicklungen, Transformationen nicht einfach über sie kommt, sondern wenn sie Möglichkeiten haben, Dinge zu steuern und zu gestalten, mitzusprechen, gehört zu werden.
Das sind alles Sachen, die dann auch Gegenstand von Gestaltung werden, aber erstmal hat man ja diese Abwärtsspirale. Also es gibt tatsächlich überproportionales Wachstum von älteren Menschen auf dem Land gegenüber der Stadt. Also ich habe das mal geguckt, europaweit ist das sogar feststellbar. Zwischen 2011 und 2016 stieg der Anteil der über 65-Jährigen von 18,2 auf 20,2%. Das sind 2% Steigerung. Das ist viel, viel stärker als in den Städten. Und das ist natürlich eine fortschreitende Entwicklung jetzt. Wie kann man das denn umdrehen? Das heißt, man muss ja irgendwas stiften, damit die Jüngeren bleiben. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja erstmal jetzt nichts bauen, nichts gestalten, sondern es erstmal eine Art, ja, einen Diskurs stiften, eine neue Erzählung stiften.
Genau, es ist ganz wichtig, da eine neue Erzählung zu finden, eine positive Erzählung. Die kann sicherlich sein, dass die Lausitz zum Beispiel auch in Zukunft eine ganz wichtige Region für Energieproduktion ist oder für Zukunftstechnologien, die unser Land braucht und auf die die Region dann auch zum gewissen Grad stolz sein kann. Das ist aber sicherlich auch eine Erzählung von schönen Städten, von familiärem Zusammenhalt, von einem gemeinsamen Leben, was mit viel Ehrenamt zu tun hat, mit Vereinsleben, mit Engagement vor Ort. Und dafür brauchen wir natürlich Räume und dafür brauchen wir auch Ausstattung, damit Menschen, die das dort machen wollen, Möglichkeiten haben, sich zu engagieren und ja, damit auch eine gewisse Selbstwirksamkeit zu entfalten.
Wie arbeiten Sie denn an der Selbstwirksamkeit in einem ganz konkreten Projekt?
Wir haben beispielsweise im vergangenen Jahr über Kulturland Brandenburg, das war ein Förderprogramm für Baukultur, in sehr kleinen Orten gearbeitet und gemeinsam mit Ehrenamtlichen vor Ort Kleinstarchitekturen entwickelt, um zum Beispiel ein Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in einer Hütte besser nutzbar zu machen. Also wir haben da einen Unterstand gebaut, unter dem man jetzt grillen kann oder Schulungen auch draußen stattfinden lassen kann. Wir haben das zusammen mit Zimmerleuten, Architekten aus Luckenwalde gemacht und dann mit 20 Feuerwehrleuten an einem Tag gemeinsam aufgebaut von morgens bis abends. Das war eine sehr spannende Erfahrung, auch dann später nochmal über das Thema Baukultur zu sprechen, was ja sehr ein abstraktes Thema ist. Aber uns war es wichtig, da mit einer guten Gestaltung und mit einer gemeinsamen Aktion was zu schaffen an einem Tag, was jetzt langfristig nutzbar ist.
Was sind denn die größten Aufgaben, wenn man Resilienz im ländlichen Raum erzeugen will, an Themen?
Auf der einen Seite merken wir ganz stark, dass wir mit einem großen Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Und der macht sich vor allem auch in der öffentlichen Verwaltung bemerkbar und erzeugt damit auf gewissen Ebenen ein Vakuum des Staates, was ein Problem ist, wenn trotzdem gleichzeitig viele Investoren in solche Gebiete kommen, Flächen aufkaufen, Dinge entwickeln wollen. Das haben wir lange in großen Städten wie Berlin gemerkt. Wenn wir da keine gut funktionierende Verwaltung haben, dann haben wir ganz schnell Prozesse, wo Aufwertung stattfindet oder Menschen verdrängt werden oder der Staat einfach Handlungsspielraum verliert. Und das ist erstmal nicht gut, weil dann die Kräfte des Marktes überhand gewinnen können. Und das ist oft in der räumlichen Entwicklung ein großes Problem. Darüber hinaus, weil wir wissen, wir werden auf absehbare Zeit nicht genug Menschen haben in diesen Regionen, um diesen Mangel auszugleichen, müssen wir ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement stärken. Und dafür brauchen wir ganz häufig gut ausgestattete Räume. Das ist das Feuerwehrgerätehaus, das sind aber auch Dorfgemeinschaftshäuser oder Räume, wo einfach ein kleiner Treffpunkt existieren kann oder ein Dorfladen, Vereinsheime. Und dann brauchen wir dafür eine gute Ausstattung, damit die Menschen diese Ehrenämter wirklich gut ausüben können.
Wie kann man denn als Gestalterin diese Räume schaffen? Also normalerweise könnte man ja auch sagen, gut, da wird dann so ein Haus umgewidmet, in Anführungsstrichen. Da wird dann plötzlich rangeschrieben Gemeinschaftshaus, aber niemand geht hin. Also es ist ähnlich so, wie man früher in den Parks gesagt hat, wie kriegt man diese ganzen Jugendlichen da, die sitzen immer auf der Lehne der Bänke und dann hat man die Lehne spitz gemacht, damit die mit den Füßen wieder auf dem Boden sind. Die haben sich aber überhaupt nicht mehr auf die Bänke gesetzt. Die sind gar nicht mehr in den Park gegangen, dann, wenn sie dort nicht so sitzen können, wie sie sitzen wollen. Und dann haben irgendwann angefangen, Gestalter Bänke zu bauen, die zwei Sitzflächen haben, nämlich eine unten und eine oben. Und dann plötzlich waren die Jugendlichen wieder im Park und haben das angenommen. Also es geht darum, eine Gestaltung zu finden, die dann auch tatsächlich benutzt und angenommen wird. Wie gehen Sie an so eine Fragestellung ran?
Erstmal ist natürlich die Lage solcher Orte wichtig, am besten im Mittelpunkt einer Stadt oder eines Dorfes. Und dann haben wir natürlich in vielen Kommunen auch leerstehende Schlüsselimmobilien, vielleicht ehemalige Läden, ehemalige Kaufhäuser, ehemalige Gebäude, die mal eine andere Nutzung hatten. Im Sinne der Bauwende halte ich es für wichtig, solche Gebäude erstmal umzunutzen, bevor wir was Neues bauen und zu gucken, wie können wir die dort schon verwendeten Ressourcen weiter nutzen. Und dann ist es aber natürlich total wichtig, dass man gemeinsam mit den Leuten vor Ort überlegt, wie möchten sie dann diese Dinge nutzen? Möchten sie eher ein Gebäude haben, wo ein Chor sich treffen kann oder sind eher sportliche Aktivitäten im Vordergrund? Welche Vereine gibt es schon? Gibt es einen Karnevalsverein oder gibt es einen Dorferneuerungsverein? Damit man mit diesen Akteuren, die man schon hat, die natürlich gemeinsam aktiviert und dann guckt, wie kann man ausstrahlen und wie kann man das weiterentwickeln. Natürlich ganz, ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Im Zuge von Forschungsarbeiten, die wir gemacht haben, haben wir auch gemerkt, dass es total wichtig ist, für Jugendliche schöne Erlebnisse in ihren Heimatorten zu schaffen, damit sie entweder gar nicht erst wegkommen oder sich dann an diese Erlebnisse erinnern, wenn sie überlegen, wo gehe ich dann nach meiner Ausbildung oder meinem Studium hin. Das ist total wichtig, da kinder- und jugendfreundlich zu sein.
Welche Rolle spielt denn da das Organisieren von Mobilität? Das ist ja etwas, was Sie auch als Stadtplanerin in einer ganz anderen Hinsicht schon studiert haben. Also Sie haben sich wahnsinnig stark mit London beschäftigt und da, wie kann man soziale Räume schaffen und wie kann man möglichst den Verkehr rauskriegen und trotzdem versuchen, die Mobilität zu erhalten. Wie sind denn da die Gleichheiten und die Unterschiedlichkeiten?
Das ist wahnsinnig wichtig und ein ganz spannendes Thema. Also sowohl in der Stadt als auch auf dem Land haben wir bei vielen Gesprächen herausgefunden, dass die Themen Bildung, Schulbildung und Mobilität für viele Familien, für viele Menschen die absolute Priorität haben. Das ist ja auch ganz nachvollziehbar. Das sind zwei Themen, die einen in seiner täglichen Lebensrealität sehr stark berühren. Und wenn die Schule des Kindes nicht gut ist oder wenn man einfach eingeschränkt wird, weil man sich nicht selbstbestimmt mobil im Raum bewegen kann, dann ist das eine sehr starke Einschränkung der eigenen Lebensqualität. In der Stadt haben wir da meistens eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, weil es in den meisten Städten sehr gute, sehr dichte Systeme des öffentlichen Nahverkehrs gibt, mit denen man große Distanzen zurücklegen kann. Und dann hat man einfach als Planerin, als Planer die Möglichkeit, über eine bessere Gestaltung von öffentlichen Räumen den Fuß- und Radverkehr zu stärken. Und dann ist es im Vergleich zum ländlichen Raum einfach, eine gerechte Mobilität herzustellen, wo sich auch ältere Menschen oder vor allem auch Kinder selbstbestimmt bewegen können, auch über große Distanzen. Im ländlichen Raum sieht das leider ganz, ganz anders aus. Wir haben natürlich Knotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs, die mit der Regionalbahn angefahren werden. Und sobald wir dann aufs Busnetz umsteigen, wird es schon absolut schwierig. In vielen Regionen fahren die Busse am Wochenende überhaupt nicht oder auch in Abendstunden, was manchmal nach 17 Uhr ist. Das ist ja gerade im Sommer noch nicht wirklich spät. Und da ist man einfach sehr, sehr stark auf das eigene Auto angewiesen. Man kann dann natürlich sagen, ja, fahr doch Fahrrad, aber im Winter in der Dunkelheit bei Schneeregen mit einem Einkauf ist das nicht für viele Menschen eine realistische Option. Und das ist eine krasse Einschränkung und eigentlich sehe ich da persönlich selbst noch nicht so richtige Lösungsansätze, außer ganz weit am Horizont vielleicht das autonome Fahren in Sharing-Modellen. Das könnte wirklich eine Zukunftsvision und ein Paradigmenwechsel für den ländlichen Raum sein, aber da sind natürlich noch viele technische Hürden, die vielleicht wiederum aber auch im ländlichen Raum einfacher umzusetzen sind als in einer Großstadt. Vielleicht gibt es hier Möglichkeiten über Testgebiete und so gerade in den dünn besiedelten Regionen da bald was auszuprobieren.
Ja, man kann sich noch ein paar Brückentechnologien bis dahin vorstellen. Zum Beispiel, dass ähnlich wie bei Apps mittlerweile möglich ist, sich Fahrgelegenheiten für bestimmte Situationen. Wer fährt jetzt gerade wohin? Das heißt, das braucht man eine starke Vernetzung unter den Bewohnern von der Gegend. Oder was ich auch kürzlich selber erlebt und das ganz hinreißend fand, sind Bürgerbusse. Das heißt also, da sind ehrenamtliche Menschen, die einen Kleinbus fahren, so einen Achtsitzer. Da braucht man nämlich keinen großen Busführerschein, habe ich da während der Fahrt gelernt. Die Autos gehören oder die Kleinbusse gehören dem ÖPNV, aber die fahren zum Nulltarif und bieten einen Support zu den Bahnhöfen, wo die Leute umsteigen können in die größeren Städte oder sie fahren aber auch in die Innenstädte der nächsten größeren Kleinstädte. Und das finde ich eigentlich eine total interessante Perspektive, vor allen Dingen, weil es auch noch E-Busse waren und wir dann im postfossilen Zeitalter angekommen sind.
Genau, im Bereich der Mobilität gibt es Möglichkeiten über Vernetzung und natürlich auch über Digitalisierung, da diese Defizite auszugleichen. Es ist nur ungleich schwerer im ländlichen Raum. Und viele Menschen, die ich kenne im ländlichen Raum, sind da auch super privat schon vernetzt mit WhatsApp-Gruppen und so weiter. Aber es ist doch schwierig. Ich muss gestehen, ich habe selbst mit 47 Jahren im letzten Jahr meinen Führerschein gemacht, um mich im ländlichen Raum einfach besser bewegen zu können. Und ja, nicht immer darauf angewiesen zu sein, dass Leute mich irgendwie abholen oder dass ich komplizierte Lösungen finde. Und das finde ich schon krass. Ich bin eigentlich eingefleischte Vertreterin der Verkehrswende.
Ja, das kann ich gut verstehen. In der Stadt sagt man immer, die Stadt lebt eigentlich von den kurzen Wegen. Ja. Wie geht denn das auf dem Land? Was kann man dazu auch wiederum aus der Perspektive von der Gestaltung schaffen, dass die Wege kürzer werden?
Da setzen wir ganz stark auf die Kleinstadt. Solche Städte wie Senftenberg oder Weißwasser sind da eigentlich ideal. Man könnte da ganz toll ohne Auto leben, weil man mit dem Regio doch gut in der Region und dann auch überregional vorankommt und vor Ort sich wirklich sehr gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewegen kann und dann sogar den Badesee fußläufiger hat. Also das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz spannendes Lebensmodell, was zu stärken ist, was die Städte dort auch durch attraktiven Wohnraum selbst stärken müssen. Also wenn es dort attraktiven Wohnraum gibt, ist das sicherlich ein tolles Modell der Stadt der kurzen Wege, auch für ältere Menschen, die dort oft gut zentrumsnah wohnen können und lange selbstbestimmt viele Wege alleine gehen können.
Aber wie bekommt man dann die soziale und auch so die vorsorgliche Infrastruktur hin? Ärzte, Apotheken, Zugang zu Krankenhäusern, das ist ja im Moment eher ein Prozess, wo man sagt, ja, also der Fachkräftemangel heißt in diesem Fall, Kliniken werden geschlossen, sie werden konzentriert auf die eher größeren Städte, Landärzte, wo gibt es das noch, in Anführungsstrichen? Also da ist doch irgendwas, was jetzt über eine normale Gestaltung hinausgeht, vonnöten.
Das sind riesengroße gesellschaftliche Fragestellungen, die ganz dringend gelöst werden müssen und, glaube ich, auch mit mehr Mut gelöst werden, als wir das im Moment tun, und vor allem auch mit einem höheren Tempo. Das merken wir bei ganz vielen Dingen, auch in der räumlichen Planung, dass im Moment oft noch das Tempo zu langsam ist. Dann wollen wir natürlich Beteiligung, dann muss alles ordentlich abgewogen werden, aber eigentlich mit den Zeiträumen, in denen wir sowas bereitstellen müssen, kommen wir gar nicht klar. Also Brandenburg geht jetzt gute Wege, fängt an, in Senftenberg selbst Lehrerinnen und Lehrer auszubilden an der Uni, um den eigenen Fachkräftebedarf da zu decken. Medizinstudium wird in Cottbus gestärkt. Aber bis solche Leute dann so weit sind, dass sie wirklich eine Praxis eröffnen, gehen weitere 7, 8 Jahre ins Land. Und eigentlich haben wir die Zeit nicht. Auch da ein bisschen hoffen auf Telemedizin und Digitalisierung. Und darauf, dass vielleicht doch mehr Leute den Charme des Landes entdecken und diesen Schritt wagen, der eigentlich tolle Möglichkeiten eröffnet.
Gehört dazu auch, also wenn man diese positiven Gefühle stärken will und auch eine andere Erzählung stiften will, wie bekommt man so eine Selbstwirksamkeit hin? Also in der Stadt ist ja häufig so, das Amt funktioniert nicht, dann mosert man, geht wieder weg, versucht sich dann einen Termin zu besorgen, der dann eine Dreiviertelstunde Fahrzeit beinhaltet und sagt immer, ja, die da oben müssen das organisieren. Ich habe das Gefühl, dass dieses andauernde, die da oben müssen das organisieren, einen davon abhält, selbstwirksam zu sein. Und ich glaube, dass das in einem ländlichen Gebiet, wo die Gesellschaft ja viel kleiner orientiert ist, vielleicht sogar an Gemeinschaften orientiert ist, dass das eine stärkere Möglichkeit bietet, sich auch über den Gemeinderat, über Gremium, über ehrenamtliche Tätigkeiten selbstwirksam in so eine Gemeinschaft einzubringen.
Ja, ich glaube, im ländlichen Raum sind die Wege auch in dieser Hinsicht kürzer. Und wenn man es drauf anlegt und wenn man Spaß daran hat oder sich engagieren möchte, dann kann man sowohl über berufliche Positionen als auch übers Ehrenamt viel schneller zu Entscheiderinnen und Entscheidern vordringen und selbst mitgestalten. Man wird, also das haben wir selbst erlebt, mit offenen Armen empfangen und kann sich eigentlich gar nicht retten vor Ämtern, die einem angetragen werden oder Dingen, die man machen soll oder Immobilien, die man aktivieren soll oder ja, alle möglichen Aktivitäten, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, mit nur meckern und die da oben sagen, da kommt man da nicht weit, sondern man muss einfach mitmachen. Man muss natürlich auch sich auf die Strukturen einlassen, Mitglied im Verein werden, Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr werden, zum Dorffest gehen, auch wenn das vielleicht erstmal fremd vorkommt, aber nur dort eine Gastrolle spielen, nur am Wochenende da sein, das würde nicht funktionieren. Aber wenn man dort ist, mit Haut und Haar, hat man, glaube ich, viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Aber clashen da nicht sozusagen dann auch zwei Kulturen aufeinander? Da gibt es doch dann sehr starke Reibungen auch innerhalb dieser Dörfer.
Ja, das ist sicherlich vielfach vorhanden. Das will ich gar nicht abstreiten. Es ist ja auch schwer dann zu sagen, die Leute müssen es immer wieder versuchen oder so. Es kann natürlich immer auch Konstellationen geben, in denen so ein Zusammenleben nicht funktioniert oder in denen man nebeneinander herlebt. Aber viele Menschen in der Stadt leben auch nebeneinander her und haben sehr wenig Kontakt zu ihrem Umfeld. Und ich denke, das muss man dann vielleicht auch immer gar nicht so negativ sehen. Manchmal funktioniert es und in Bezug auf manche Aspekte funktioniert es und sicherlich nicht in Bezug auf alle. Aber ich habe auch bei vielen Menschen auf dem Land gesehen, dass sie sich ihre spezifischen kulturellen Wünsche dann suchen und durchaus für Konzerte, für Aufführungen in die Stadt fahren oder woanders hinfahren und da sehr mobil sind. Und ich glaube, das ist vielleicht eher so ein bisschen so ein Puzzle- oder Patchwork-Leben manchmal, wo man sich die Dinge, die gut zu einem passen, auch zusammensetzt.
Was können Sie denn als Planerin tun, um die Kommunen jetzt nicht die einzelnen Menschen in den Kommunen, sondern die Kommunen zu stärken, weil sie beraten ja eben auch Kommunen, wenn die jetzt so kommen und sagen, ich habe da so ein Haus, das steht leer, was weiß ich, in einer Hütte zum Beispiel, was können Sie denen eigentlich raten? Weil es gibt ja tatsächlich sowohl Landesfördermittel, es gibt Bundesfördermittel, es gibt EU-Fördermittel, also die Gemeinschaftsaufgaben sehr stark in den Fokus ihrer Programme und Entwicklungen genommen haben.
Zunächst mal halten wir es für ganz wichtig, mit Kommunen gemeinsam auch zu gucken, was kann ein Leitbild für die Zukunft sein und wo möchte man gemeinsam hin als Stadt und dann Dinge gut zu priorisieren und Möglichkeiten zu nutzen. Leider ist in vielen planenden Verwaltungen überhaupt auch ein starker Fachkräftemangel zu verzeichnen.
Was heißt denn der Fachkräftemangel genau?
Das bedeutet, dass in Bauämtern, in Planungsämtern einfach Stellen nicht besetzt sind und dann Aufgaben, die auch hoheitliche Aufgaben der Kommunen sind, wie beispielsweise die Erteilung von Baurecht, nicht zügig bearbeitet werden können. Oder ganz viele Kommunen sind auch mit diesen Fördergeldern eigentlich komplett überfordert, weil es gibt dann meistens Geld für ein Projekt, aber die Kommune selbst kann kein Geld dafür bekommen, um eine Person mit der Betreuung dieses Projektes zu bezahlen. Und dann wird das meistens outgesourced, auch an Firmen wie meine. Aber die Kommune muss ja unser Sparringpartner sein und uns Feedback geben und das Projekt gemeinsam mit uns machen. Sonst wird das gar nicht gut. Wir brauchen Wissen von der Kommune. Sie muss Dinge auch entscheiden. Sie muss die kommunizieren. Und das ist total verrückt, dass dann manchmal sehr viel Geld für dort einzelne Förderprogramme gegeben wird, aber die Regelaufgaben der Kommune eigentlich gar nicht bewältigt werden können. Das ist sehr dramatisch und das führt bei vielen Menschen auch zu einer Frustration über diese Förderprogramme. Damit werden dann einzelne Themen plötzlich ganz stark in den Fokus gerückt, die sicherlich auch wichtig sind. Aber Regelfragen wie die Sanierung des Schwimmbades beispielsweise oder die Sanierung der Schulen, die können damit nicht angegangen werden. Und dadurch kommt es manchmal zu so einer Diskrepanz zwischen den Dingen, die in Förderprogrammen durchaus wünschenswert auch sind. Da sollen ja auch Modellprojekte geschaffen werden. Und dass die Leute aber das Gefühl haben, das ganz Normale vor Ort funktioniert nicht so richtig.
Sind die ländlichen Gebiete, in denen ja immerhin über ein Viertel der ganzen Bevölkerung in Deutschland wohnen, sind die politisch unterrepräsentiert?
Ja, ich denke, die ländlichen Gebiete sind unterrepräsentiert und sie sind vor allem wirklich im Narrativ, in der Erzählung stehen viele von diesen Gebieten im Moment schlecht da. Und eigentlich bräuchten diese Gebiete die besten Planerinnen und Planer und die besten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, weil die Aufgaben einfach am kompliziertesten sind. Für städtische Gebiete wissen wir als Planerinnen und Planer häufig eigentlich ganz gut, was wir tun müssen. Ich selbst stand dann da plötzlich in Weißwasser oder in der Lausitz und dachte, verdammt, hier muss ich wirklich umdenken. Einfach einen Radweg zu planen, das wird hier das Ruder nicht rumreißen. Und mit der Personalausstattung und der finanziellen Ausstattung, die viele dieser Kommunen haben, werden sie aber diese guten Planerinnen und Planer nicht aus den Städten oder aus den Ministerien oder aus den übergeordneten Stellen in diese Gebiete locken können. Das ist so ein bisschen wie mit den Brennpunktschulen. Die besten Lehrer wollen auch lieber an einer ruhigen Schule in einem schönen Villenviertel, überspitzt gesagt, arbeiten, weil das einfach anstrengend ist in den anderen Gebieten. Und eigentlich bräuchte man Programme, die vielleicht auch auf so einer Ausleihbasis die Planer in diese kleinen Kommunen schicken und dort Unterstützung leisten beispielsweise. Sowas gab es mal in London, da gab es auch einige als benachteiligt geltende Bezirke, wo niemand zum Arbeiten hin wollte in die Verwaltung. Und dann wurden die von der Hauptabteilung der Greater London Authority eingestellt und mehrere Tage pro Woche an die Bezirke ausgeliehen und haben dort ihr tolles Know-how in den Problemgebieten, überspitzt gesagt, eingebracht. Vielleicht braucht man solche Lösungen, weil die Transformationsaufgaben, die mit Klimawandel einhergehen, mit dem Strukturwandel in den Braunkohlegebieten, aber auch allein mit der Ausweisung von neuen Gewerbegebieten beispielsweise, die sind so groß, da braucht man eine stark aufgestellte Verwaltung.
Wie kann man denn in der Bevölkerung, also in der Öffentlichkeit, ein Bewusstsein dafür stärken, dass das Land eigentlich die größten Aufgaben in diesen Transformationsprozessen hat?
Ich selbst wusste das auch lange nicht. Ich bin in der Corona-Pandemie, glaube ich, das erste Mal mit meiner Familie zum Tagebau Welzow, zum Tagebau Jenschwalde gefahren und habe mir mal diese Braunkohlegebiete angeguckt, weil ich bis dahin auch keine Vorstellung davon hatte, was eigentlich dieser Teil Deutschlands für Aufgaben für unsere Energieversorgung leistet. Und dann, auch wenn man sich die schon wieder renaturierten Flächen anguckt, mit großen Solarparks, mit großen Windkraftanlagen, ich glaube, das wissen einfach die meisten Menschen überhaupt nicht. Das ist aber total spannend. Und ich glaube, da ist in der Kommunikation noch total viel zu tun. Und dann ist es eigentlich tatsächlich auch spannend zu gucken, was gibt's da eigentlich für Stellen? Kann ich da Amtsleiterin werden? Viele von diesen Städten schreiben tolle Stellen aus, wo man wirklich viel gestalten kann und, glaube ich, viel mehr als manchmal in einem, in Anführungsstrichen, normalen Job. Und wenn man Lust auf Transformation und Veränderung hat und was wirklich für nachhaltige Energie und ja eine Veränderung unserer Gesellschaft tun möchte, kann man eigentlich sich sehr gut da verwirklichen.
Transformation braucht Gestaltung. Vielen Dank für das Gespräch, Cordelia Polina.